Hallo ihr Lieben, Buongiorno, zu Zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich riesig, dass ihr reinhört und ich hoffe, euch geht's gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich bin irgendwie so froh. Ich liebe diese schönen Tage, die lang sind und freue mich irgendwie auf dieser Welt zu sein. Ich finde manchmal in den warmen Tagen oder in den langen Sommertagen wird es einem nochmal viel klarer, wie schön die Dinge sind. Und ja, ich hoffe, das ist bei dir auch so. Und ich wollte heute ein Podcast-Interview mit dir teilen und ich war nicht ganz sicher, ob das in den Podcast passt, bin aber ein Riesenfan von dieser Frau und habe dann gedacht, doch, das passt ziemlich gut und zwar ziemlich gut. Und zwar spreche ich heute im Interview mit Silvia Haake. Sie war schon mal in meinem Podcast. Silvia ist Diplompsychologin, Bestsellerautorin und ich kenne sie noch von damals durch ihr Buch Hochsensibilität und hatte sie dazu auch schon mal im Podcast, also hör unbedingt in die Folge rein. Die hat so viele Downloads und ist, glaube ich, mit einer der erfolgreichsten Folgen und ich habe so unfassbar viele Nachrichten und E-Mails bekommen. Und in ihrem nächsten Buch oder in ihrem Buch, worüber ich heute mit ihr spreche, geht es um ein anderes Thema, toxische Beziehungen. Der Titel heißt Seelenpartner oder toxische Beziehungen und ich hatte auch schon mal Chris Blom im Podcast, ich habe, glaube ich, vor circa einem Jahr auch eine Folge darüber gemacht, wo ich über die Analogien spreche, also warum das so unfassbar gleich ist von der Struktur, warum wir so viel davon lernen können, warum es ganz oft ist, dass wir, wenn wir das eine tun, auch das andere tun, also Industriezucker essen und in Beziehungen sich gewisse Muster weiter widerspiegeln. Und wirklich, es war ein unglaublich spannendes Interview, also absolute Empfehlung und dieses Thema passt einfach so sehr, weil genauso wie Zuckerkonsum können auch ungesunde Beziehungen Suchtverhalten auslösen. Man weiß, dass es einem nicht gut tut und trotzdem fällt das Loslassen schwer. Das ist ja das Zuckerthema Nummer eins. Und in beiden Fällen erleben wir eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach dem Dunkin' Donut, der einen so glücklich macht, wo man hinläuft, folgt eine Krise und der Zucker, der Industriezucker durch dieses Insulin-High und den Abfall, das wirft uns zurück und negative Auswirkungen schleichen sich langsam ein. Oft merken wir es spät, dass Industriezucker uns langfristig schadet oder nicht so gute Beziehungen und wirklich, das ist unfassbar vom Wert der Analogie. Und das Loslassen davon, und das ist ja das, was wir hier im Podcast zusammen machen, alles durchzugehen, im Kopf, im Geist, im Bewusstsein, weil am Ende ist nur da, wo wir das verändern können. Im Außen werden sich die Wechselwirkungen zeigen. Und es ist so verrückt, wir können Menschen vorspielen, dass wir Dinge nicht mehr sind oder wir können irgendwo sein und sagen, wir sind jetzt ganz anders. Aber sogar andere Menschen merken an unseren Mikroausdrücken, wie die Wahrheit wirklich ist, merken diese Inkongruenz. Und deswegen ist wirklich immer wieder der Schluss, zu dem ich komme, über Dinge zu sprechen, sie zu reflektieren, gleiche Themen zu finden, sie aufeinander zu beziehen und ein Muster zu erkennen. Und ja, deswegen gibt es diese Podcast-Folge. Und wie bei einer nicht so guten und zuträglichen Beziehung ist es Loslassen, also die Rückschläge, die guten Momente, die wir hatten, die Torte bei der Oma, die irgendwie alle zusammengebracht haben, das Hi, dass es so schön war. Das ist einfach so spannend, das zu entdecken. Und deswegen wollte ich diese Folge unbedingt mit dir teilen. Es ist unglaublich interessant. Ich hatte 93.000 Fragezeichen. Und ich hoffe, du kannst daraus ganz viel lernen, weil ich glaube, umso mehr wir vernetzt denken können, umso mehr wir wissen, okay, wenn ich das mache, passiert das. Oder wie in der letzten Podcast-Folge, dieses Lebensmittel hat diese energetische Signatur, diese Frequenz. Das passiert, wenn ich da bin. Ich habe zum Beispiel, das war so spannend, ich habe jetzt diese Woche so richtig viele Fehler gemacht. Ich habe, also es ist immer total interessant. Ich bin ja, deswegen gibt es diesen Podcast, diese Systeme und Strukturen zu erkennen, was führt wozu, wann bin ich wie, wie muss ich sein, wie im Inneren ändere ich Dinge. Und ich glaube, das ist Verständnis, Verstehen, es ist die halbe Miete, sich selber zu entdecken. Es gibt auch dieses unglaubliche schöne Zitat, andere zu erkennen ist Wissen und sich selbst zu erkennen ist Weisheit von Lao Tse. Ja, darum geht's in dieser Podcast-Folge, Muster zu erkennen, sich zu erkennen, andere zu erkennen, Systeme zu erkennen und das Ganze mit der wirklich großartigen Silvia Haake. Also ganz viel Freude bei der Folge. Hallo, liebe Silvia, ich freue mich riesig, dass du bei mir zum zweiten Mal im Podcast bist. Unsere Folge kam tatsächlich super an zum Thema Hochsensibilität und Industriezucker, wie das in Verbindung steht, wie die verschiedenen Wirkungsweisen sind und wie das miteinander harmonieren oder eben nicht harmonieren kann und noch ganz vieles andere zum Thema Hochsensibilität. Aber heute bist du zu einem ganz anderen Thema da im Podcast und wirklich, ich bin so gespannt darauf. Dein neues Buch ist raus, das heißt Seelenpartner oder toxische Beziehung. Und ich finde diesen Titel, habe ich dir gerade schon gesagt, ich finde das genial. Ich finde das so treffend, weil ich finde, so, um die Analogie zu machen, wie beim Industriezucker, wo es sich richtiger in dem Moment, wo man den Schokomuffin isst, nicht anfühlen kann, kann es dann doch falscher langfristig nicht sein. Und deswegen aus Neugier, weil ich dich so mag und weil ich deine Arbeit so liebe, freue ich mich riesig, dass du zu dem Thema da bist. Willst du uns direkt reinschmeißen? Wie kamst du überhaupt zu diesem Thema, wenn ich fragen darf?
Ja, sehr, sehr gern. Erstmal vielen, vielen Dank für diese erneute Einladung. Ich fühle mich hier sehr willkommen und zu Hause. Und ja, ich möchte es einmal kurz zeigen hier, das Cover. Das ist auch sehr schön gestaltet worden.
Super schön. Kakteen, ne?
Kaktushärz, genau.
Perfekt. Und
ja, das Thema hat sich so in meine Arbeit eingeschlichen, würde ich mal sagen, vielleicht seit 2020, 21. Und es kam immer mehr in meinen Coaching-Sitzungen, immer mehr Frauen zu mir, die dieses Thema mitgebracht haben. Und dann habe ich auch so in meinem persönlichen Umfeld, auch in meiner eigenen Biografie, also in verschiedener Hinsicht, einfach mal so ein bisschen analysiert, so mit psychologischem Hintergrundwissen. Ja, was sind denn so, sag ich mal, toxische Menschen oder narzisstische Menschen? Es ist ja nicht nur Narzissmus, da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Da gibt es ja auch noch andere Gründe, warum Beziehungen toxisch werden können. Aber Beziehungsprobleme allgemein, das ist ja doch sehr weit verbreitet. Und es gibt eben dann noch eine Steigerung, wo man sagen kann, es ist nicht einfach nur schwierig, sondern es ist dann wirklich eben toxisch, ja, problematisch, die Menschen leiden. Und es hat sich so auch in der Hochsensibilitätsszene, die ich ja auch schon seit 2012 mit dem Schreiben von meinem ersten Buch wirklich intensiv erforscht habe, für mich so als geheimes Thema hinter dem Thema entpuppt. Und es war wirklich auch erschütternd teilweise zu sehen, wie viele Menschen davon betroffen sind. Und das betrifft ja auch nicht nur Liebesbeziehungen. Ja, es kann ja auch die Beziehung im eigenen Elternhaus sein, zu einem Elternteil. Und dann hat man sehr, sehr häufig auch so eine Art Wiederholungscharakter, dass also quasi wie eine Serie von toxischen Beziehungen entsteht. Und dann kommen die Menschen oft aus eigener Kraft dann nicht mehr raus, weil einfach der Selbstzweifel dann so groß ist. Und aus meiner Erfahrung gibt es auch sehr viele Fehlinformationen zu diesem Thema. Und deshalb, wenn ich dann sowas merke, dann fühle ich mich halt immer berufen, so meinen Senf dazu zu geben und dann halt ein eigenes Buch zu schreiben. Ja.
Ja, Gott sei Dank fühlst du dich berufen dazu. Also deine Arbeit ist ja mega. Ich finde auch so schön, wie du, das habe ich ja eh schon bei dir beobachtet, dass du so krass eintauchst in ein Thema. Du bist Expertin, aber du wirst noch so hundertfache Expertin, während du dich damit beschäftigst, habe ich so den Eindruck. Und das ist mega. Und du, das fand ich jetzt ganz spannend. Du hast auch irgendwie gemerkt, dass das Thema ist, weil ich hab irgendwie das Gefühl, seit 5 Jahren höre ich so oft das Wort toxische Beziehung. Das ist jetzt so in aller Munde. Alle haben eine toxische Beziehung. Der ist total toxic. Oder manchmal habe ich auch so Freunde gehabt, die mir so ein Cocktail, so ein Emoji mit so einem giftigen Cocktail oder so gibt es irgendwie so, hieß toxic oder so. Was sind denn die Kennzeichen? Woran erkennt man das? Du hast gerade so einen schmalen Grat gezeichnet zwischen alle haben Probleme und dann wird es toxisch. Und was ist denn diese Treppenstufe dazwischen, woran man das erkennt?
Mhm. Ja, eine ganz wichtige Frage. Also ich würde mal sagen, so ein wichtiger Indikator ist zum Beispiel auch starker Liebeskummer. Der wird ja meistens auch ausgelöst dann schon in der Beziehung, weil dieses Thema On-Off-Beziehung, das sagt ja auch was, das haben ja auch so viele Menschen, ne? Dass eine Beziehung durch ein Hin und Her gekennzeichnet ist, dass die Partner Schluss machen und wieder zusammenkommen. Also dieses Nähe-Distanz-Problem ist ja bei vielen ganz problematisch. Und da sind wir auch wieder beim Thema von den Bindungsstilen. Ja, das habe ich ja auch im Buch ausgearbeitet. Es gibt ja diese vier Bindungsstile, ja, den sicheren Bindungsstil, den unsicher vermeidenden, den ambivalenten und den desorganisierten. Und wir haben sehr, sehr viele Menschen mit Bindungsstörungen. Und da gibt es eben eine große Überlagerung. Also nicht nur im Bereich Narzissmus, sondern auch im Bereich der Bindungsstörungen entstehen dann oft diese toxischen Beziehungen, die durch so eine starke emotionale Achterbahn auch gekennzeichnet sind. Also die fangen dann so ganz rosa an, ja, also total verliebt, hohe Intensität, starke Nähe bis hin auch zur Symbiose. Ich beschreibe eben auch in dem Buch sehr ausführlich die Kennenlernphase, weil dies nach meinem Erachten die wichtigste, dass in der Kennenlernphase so eine starke Symbiose stattfindet. Also so ein Verschwimmen der Grenzen und auch so eine hohe Intensität, also viel Kontakt, ja, also stundenlanges Telefonieren, nachts SMS schreiben, ja, Tag und Nacht irgendwie Zeit verbringen, also so, als würde man wie so eine Einheit existieren. Und da werden natürlich erstmal auch viele frühkindliche Bedürfnisse erfüllt, weil wir alle mehr oder weniger bindungstraumatisiert sind oder die meisten, möchte ich mal sagen. Also durch frühe Kontaktabbrüche zu den Eltern, da könnte ich jetzt viel drüber reden, da können wir nachher nochmal reinschauen. Aber wir haben, sage ich mal, in der Biografie alle irgendwo unsere Verletzungen mit Einsamkeit, ja, oder wo wir als Babys vielleicht auch im Krankenhaus auch mal länger allein waren oder vielleicht auch die Eingewöhnungsphase im Kindergarten nicht gut gelaufen ist. Das muss nach außen hin jetzt gar nicht für die Familie als Trauma sichtbar sein, aber für das Kind ist es ein Bruch, ja, oder eine Kaiserschnittgeburt. Da können auch schon Bindungsstörungen zwischen Mutter und Kind entstehen. Ich habe mich ja auch viel mit Geburtsprägung beschäftigt. Also das geht dann ja ganz weit zurück, dann in die ganz frühe Biografie der ersten drei Lebensjahre. Und wenn da Brüche passieren, ja, wie gesagt, die oft nach außen hin überhaupt nicht als problematisch erkannt werden, da entsteht in unserem Bindungsgehirn so eine Art Prägung. Ja, und dann fühlt sich das eben normal an, ja, dass zum Beispiel unser Liebesobjekt eben emotional nicht verfügbar ist, nicht erreichbar ist, ne? Oder dann verliebt man sich eben in die unerreichbaren Männer. So war das bei mir halt früher, bevor ich mich so intensiv beschäftigt habe mit dem Thema. Also mit Anfang 20 war das ungefähr noch so. Und da eben, wie gesagt, der starke Liebeskummer, ne? Weil das ist ja dann immer zum Scheitern verurteilt. Und das heißt, diese Symbiosephase, die erscheint dann wie der Himmel auf Erden. Ja, so nach dem Motto, ja, endlich habe ich meinen Seelenverwandten gefunden, endlich bin ich so im Paradies, ja, auf Wolke 7 gelandet. Und dann blendet man natürlich alles aus, ja, was an Störfaktoren vielleicht sich schon so subtil zeigt oder man kann sie vielleicht sowieso noch gar nicht sehen, weil es einfach noch zu früh ist. Und dann kommt aber irgendwann halt der Absturz. Und deshalb gehe ich eben auch in dem Buch sehr, sehr stark auch auf die Kennenlernphase ein. Und wir können später aber auch noch mal über die anderen Stadien, sage ich mal, in der Beziehungsentwicklung noch mal sprechen. Da gibt's also auch je nach Stadium auch noch mal andere Symptome dann.
Mega spannend. Ich habe gerade gedacht, es ist unglaublich, wie viele Analogien es tatsächlich zum Industriezucker gibt, weil der erste Moment, wo du, weiß nicht, Snickers isst, schöner geht's nicht, das ist der Himmel auf Erden. Love-Bombing nennt man das ja auch, glaube ich, in dieser, oder das wird ja immer in Bezug mit auf Narzissmus, aber dieses schöner geht's nicht. Wir hatten gerade auch schon gesagt, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, kein Nahrungsmittel fühlt sich so richtig an wie das falsche. Und es ist so viel an Masse, an spannend, dass es tatsächlich auch in toxischen Beziehungen so ist. Was ich immer beobachtet habe, auch bei Freunden, immer wenn es wirklich zu himmlisch wirkt oder zu viel ist, oder auch wenn man sich vorstellt, zwei Menschen, die eigentlich sich bis vor zwei Wochen gar nicht kannten, dann die kompletten Leben verflechten. Ich kann den Wunsch total verstehen, wenn man verliebt ist. Aber diese zu frühe Verflechtung, das ist immer komisch. Also ich und auch diese, sich sein eigenes Leben teilweise aufzugeben, Hobbys, Dinge, die man tut, wegen des Wunsches nach Verflechtung, den ich verstehe, aber dann nicht den Anspruch zu haben, nee, ich halte mir das aufrecht und Bindung entsteht langsam, nie über Nacht. So ein bisschen, oder? Könnte man das
Ja.
so?
Ja, genau. Diese Bindung, von der du jetzt sprichst, die muss eigentlich langsam wachsen. Aber wenn wir dann schnell in die Symbiose gehen, dann täuscht das darüber weg. Das heißt, wir haben das Gefühl, den Partner schon ewig zu kennen. Eine innige Nähe. Aber die ist eben nicht gewachsen, sondern das ist schon so der Beginn von einer Suchtstruktur, die dann später auch zu Entzugserscheinungen tatsächlich führt, wenn dann die anderen Phasen kommen, ja. Also das ist tatsächlich ein guter Vergleich, ja.
Also, das heißt, die Symbiose, wie sagt man, fungiert oder macht uns vor, dass wir näher verbunden sind, als wir sein können, weil wir uns ja gar nicht kennen.
Ja.
Manche Freundschaften habe ich seit Jahren und denke, ich kenne die Leute immer noch nicht, aber ne, das dauert ja immer so ein bisschen. Spannend. Und das ist dann auch der Faktor dafür, dass man Entzugsentscheidung,
Ja.
Erscheinung, weil das heißt, bei einem langsamen Prozess von einer Bindung hat man gar nicht so eine Potenz auf Entzugserscheinung.
Ja, das wäre dann vielleicht eher so dieses gesunde Vermissen, ja, oder zu merken, ja, meine vertraute Bezugsperson ist nicht da und da bin ich halt vielleicht mal traurig, aber es ist nicht so dieser kalte Entzug. Jetzt, wenn so eine toxische Beziehung halt von der Symbiosephase dann in so eine Distanzphase nachher kippt.
Mega spannend. Was sind die anderen Phasen? Also ich liebe jetzt schon, dass du das so, weil zum Beispiel das, was du jetzt alles sagst, das ist von, man merkt richtig, das hat Hand und Fuß, dass man kann das richtig, man versteht es richtig, wie du das so. Also danke, dass du dieses Buch geschrieben hast.
Ja.
Jetzt schon mal. Was sind denn dann danach die Phasen, die dann so kommen?
Ja. Also es ist verschieden natürlich, weil es ja auch unterschiedliche Arten von toxischen Beziehungen gibt. Das hängt dann auch wieder von dem Bindungsstil ab. Also wenn jemand zum Beispiel so einen unsicher vermeidenden Bindungsstil hat, dann kommt das irgendwann natürlich zu einer Distanzierung in der Partnerschaft oder auch zu einem starken Anklammern. Also dann wird früher oder später der eine oder der andere Partner sagen, es wird mir zu eng. Ja. Und dann geht das natürlich los, dass man dann den anderen quasi wegstößt. Und das erzeugt dann eben wieder diese Irritationen, weil man möchte ja auch in der Partnerschaft sich nicht abgelehnt fühlen. Aber genauso kommt es natürlich rüber, wenn der andere dann, ne, erstmal Distanz will, weil der eine dann entweder klammert. Oder, und was, glaube ich, häufiger stattfindet, ist, dass dann diese Symbiose, die eigentlich erst hergestellt wurde, irgendwann wie unerträglich wird, dass die Leute sagen, oh, ich kann hier irgendwie nicht mehr atmen in der Beziehung, es ist ja irgendwie zu eng. Und wenn dann ein Partner eben narzisstisch ist, was ja auch ein Unterthema noch ist in dem Thema, dann wird er den anderen Partner mehr oder weniger von sich wegstoßen oder sogar erniedrigen, subtil oder offensichtlich. Einige Autoren sprechen da auch von Mikrogewalt, also das ist vor allen Dingen verbale Abwertung. Ja, dass dann auf einmal, ach, ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, oder die Frau, die vielleicht einfach so ein bisschen curvy ist, ne, wo der Mann dann einfach irgendwann nicht mehr sagt, ah, das finde ich irgendwie sexy, sondern ah, jetzt hast du aber Speckröllchen oder so. Verstehst du, dann kippt das so, dass
Total.
vorher so attraktiv war oder gelobt wurde, dann und dann wird es plötzlich dann abgewertet. Ja, und das, wenn das dann über einen längeren Zeitraum stattfindet, dann sinkt natürlich das Selbstwertgefühl von demjenigen, der dann so behandelt wird. Es kann auch umgekehrt genauso sein, also von Frau zum Mann. Und dann entsteht sozusagen so eine ganz blöde Bindung, weil man ja diese Anfangszeit noch immer im Gedächtnis hat, also dieses Himmlische, dieses Tolle, dieses Innige. Und viele, die dann länger in der Beziehung verbleiben, lechzen sozusagen nach diesem Moment, wo sie wieder diese Innigkeit, diese Nähe, diese Anerkennung, diese Aufmerksamkeit erfahren, die sie am Anfang bekommen haben. Meistens bekommen sie das nie wieder, sondern immer nur, ich sag mal, einen kleinen Prozentsatz davon. Aber der reicht dann schon aus, um
Ja.
der Beziehung festzuhalten und um diese schwierigen Phasen dazwischen der Abwertung und der Distanz und der auch der Entwertung, auch gerade bei den narzisstischen Partnern, sozusagen die einfach zu überleben. Ja, die gehen dann in so einen Survival-Mechanismus und sind dadurch maximal emotional manipulierbar.
Darf ich dich noch fragen, Silvia, was mir gerade so kommt? Ich stelle mir jetzt vor, ich bin in einer Bindung, wo super alles, ne, nichts fühlt sich so richtig an wie das Falsche, mega, mega, mega ist. Und dann ist jemand, du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten aufgesetzt. Einmal so diese Art der vier Bindungstypen, der Vermeidende und der Vermeidende Ambivalente. Wenn das irgendwie kommt, dass die Symbiose gelockert werden muss, weil das kann ja nicht immer so sein. Man muss ja auch, irgendwann muss man ja auch aus der Mutter raus, ne, aus dem Bauch
Ja,
raus.
richtig.
Ne? Das ist ja auch die erste Symbiose unseres Lebens. Ne? Irgendwann fällt man da auch raus. Und ich frage mich, wenn man du jetzt diesen Teil mit dieser narzisstischen Prägung, um aus der Symbiose rauszukommen und diesen Entwertungen und Mega-Begriff Mikrogewalt hat. Was muss denn vorhanden sein, dass ich bleibe für diesen Leckerli danach, nach der Mikrogewalt, der mich dann wieder an die symbiotische Phase erinnert? Was ist mit mir, dass ich das akzeptiere? Weil wenn ich das jetzt höre und ich will mich da überhaupt nicht über jemanden stellen oder überhaupt nicht, aber ich vergleiche das wirklich mal mit Zucker. Wenn ich etwas habe, wo ich merke, dass mir das schlecht tut, und es davor geglänzt hat, wie Snickers, und ich merke, danach bin ich fertig. Das hat für mich wirklich so viele Analogien, weil es ist das Berechtigen und das Reinlassen und das Zulassen von Toxik im eigenen Leben. Warum, was ist mit mir, dass ich nicht sage, ey, geht gar nicht. Und auch nicht das Leckerli danach, was mich an die symbiotische Beziehung erinnert. Ist es wert, dass ich hier eine Mikroabwertung, beispielsweise durch mein Curvy-Sein, wie du das gerade als Beispiel genannt hast, habe.
Ja, und da kommen wir eben zu diesem Thema hinter dem Thema. Ich habe es schon angedeutet.
Ja.
Das sind die eigenen Bindungstraumatisierungen. Ja. Das heißt, wenn wir als Kinder frühe Bindungsverluste oder Bindungsirritationen erlebt haben, zum Beispiel, wie gesagt, durch Krankenhausaufenthalte früher, was weiß ich, gibt ja auch Kinder, die OPs haben, die auf einmal 6 Wochen im Krankenhaus liegen und keiner darf sie besuchen, die sind vielleicht gerade 3 Jahre alt oder 2 Jahre alt oder eben sehr, sehr früh, wie es auch bei uns in der ehemaligen DDR auch üblich war, sehr, sehr früh in die Fremdbetreuung, in die Krippe schon gegeben wurden, ja, also schon vor dem Kindergarten in der Fremdbetreuung waren. Ja, wo die Mutter noch nicht mal richtig stillen konnte, ja, quasi. Also, weil das ist ja so ein ganz, ganz verletzlicher Moment oder eine verletzliche Phase, wo wir auf diese mütterliche Fürsorge so angewiesen sind, ja. Oder wenn die Mutter, das ist ja das Schlimme an dem Thema, das wird ja weitergegeben, diese Bindungsstörung. Also, die Bindungsstörung kann auch bei einem Kind auftreten, was nicht in Fremdbetreuung ist, aber die Mutter vielleicht sich ambivalent dem Kind gegenüber verhält. Also da gibt es 1000 Gründe, also auch eigene Geburtskomplikationen. Eine Geburt ist ja auch kein Spaziergang. Ich will da auch keiner Mutter einen Vorwurf machen. Es gibt viele Mütter, die nach traumatischen Geburtssituationen einfach keine richtige Bindung aufbauen können zum eigenen Kind. Da gehört der Kaiserschnitt dazu, da gehören starke Blutungen dazu oder wo man dann um das Leben kämpfen muss der Mutter. Da kann es auch mal sein, dass die eigene Mutter oder der eigene Vater gestorben ist, eine Woche bevor das Kind auf die Welt kommt, weißt du, und dann ist die Mutter in tiefer Trauer oder der Partner ist abgehauen, die Mutter steht alleine da, jetzt muss das Kind alleine großziehen. Es gibt ganz viele Stressfaktoren in unseren Biografien oder auch generationsübergreifende Mechanismen. Auch eine eigene narzisstische Mutter zum Beispiel, dann auch das eigene Kind, also die eigene Tochter vor allen Dingen, permanent abwertet. Das ist ja auch so ein Thema, da habe ich ja auch viele Videos drüber gemacht, über narzisstische Mütter. Wenn du so aufwächst, wenn du also durch deine eigene Mutter keine verlässliche Bindung erfährst, dann ist das dein Normal. Und deshalb gehst du nicht aus der toxischen Beziehung, weil das ja für dich die normale Zone ist. Du kennst doch gar nichts anderes. Und wir dürfen nicht unterschätzen, wie viele Menschen, wie gesagt, bindungstraumatisiert sind, wo nach außen hin die Familie intakt wirkt, aber unter der Oberfläche Dinge passiert sind, wie gesagt, auch nicht immer in böser Absicht, sondern einfach passiert sind, die solche Irritationen dann auslösen. Ja, oder der emotional unerreichbare Vater. Wie viele Töchter haben dann eine wirkliche enge, intensive, emotionale Bindung mit ihrem Vater erleben dürfen? Und wie viele Väter haben sich hinter ihrer Sportzeitschrift, ja, am Samstagabend beim Fußball gucken, da brummelnd auf der Couch verbröselt. Haben keine intensive schöne Bindung zu ihren Kindern aufgebaut. Also beide Elternteile sind da Vorbild. Und das heißt, wenn jemand so in so einem Umfeld bleibt, dann ist das immer ja. der Grund, dass wir dann aufgrund eigener Bindungshistorie und Bindungskummer, möchte ich schon sagen, und innere Not und Einsamkeit an dieser Geschichte festhalten, weil das ist dann immer noch besser, als alleine zu sein.
Wow. Das ist ja, und wirklich, und deswegen braucht solche Leute wie dich, die diese Bücher schreiben, das meine ich wirklich ernst,
ja.
weil das zu also ich finde, die halbe Miete ist zu verstehen, okay, es gab einen Psychologen, der hat so einen ganz tollen Vortrag gehalten, den müsste ich dir einmal schicken, der hat irgendwie gesagt, wir suchen uns Leute an, well feels familiar, wo es familiär sich anfühlt.
Ah, genau. Ja, das
ist, und der vielleicht, oder die Person, der Mann, die Frau, die wirklich in Ordnung ist, lieb, wohlwollend, korrekt, vielleicht nicht Abwertung, Komplimente, Spiralen und was es noch für komische Sachen gibt, Distanz, Nähe, die einfach ganz normal, also ganz klar ist, gesund, in der Balance, sage ich auch immer gerne, die wird dann gar nicht, das dockt dann gar nicht an, weil das, mein Andockpunkt ist noch ist schon intoxicated, so gefühlt.
Ja.
Und das, kann man das denn, also man kann das, heißt es, ändern, indem man es schon erkennt, oder? Also sind wir alle, wenn wir sowas hatten, gibt es dann Potenzial daraus, wäre jetzt die Frage, bevor wir in die nächsten Phasen gehen, weil es muss es ja geben, oder?
Also ich muss ja wirklich sagen, den meisten fällt es sehr, sehr schwer, aus diesen Strukturen rauszugehen. Wir dürfen, glaube ich, nicht unterschätzen, wie tief diese Prägungen sind. Ich sehe die einzige Möglichkeit darin, wirklich auch die Erfahrung von verlässlichen Beziehungen erstmal zu machen. Vielleicht auch in einem therapeutischen Kontext, ja, oder auch in einem Gruppenkontext, dass man überhaupt erstmal erlebt, wie fühlt es sich denn an, wenn die Leute, mit denen ich eine Bindung aufbaue, das kann ja auch freundschaftlich sein, ja, oder in einem Selbsterfahrungssetting, wenn die wirklich verlässlich da sind, wenn ich hier auch mal schwach sein darf, ist übrigens auch ein Merkmal von toxischen Beziehungen. Du wirst bestraft, wenn du schwach bist, zum Beispiel. Also, dass man über deine Tränen spottet, ja, oder dass du auch nicht krank sein darfst, dass du immer funktionieren musst. Ja, das sind eben auch schon solche Anzeichen. Und das heißt, wir brauchen quasi einen sicheren Raum, wo wir erstmal die Erfahrung machen dürfen. Wie fühlt es sich denn an, wenn ich einfach mal ich bin, wenn ich nicht immer nur die Bedürfnisse anderer erfüllen muss? Und mir fällt da jetzt auch eine ganz berührende Szene ein, auch aus einem Gruppencoaching von einer Teilnehmerin, die war irgendwie krank, hatte irgendwie Fieber und wir haben uns alle so gesorgt, ne, und haben gesagt, jetzt guck doch mal und kümmere dich. Und da war die so gerührt, weil, ne, weil sie das gar nicht so kannte, ja, dass man sich so kümmert um sie. Und da hat man erst mal gesehen, ist ganz banales Beispiel eigentlich, aber ne, was da in der Biografie einfach schon, ne, auch ein, wie soll man sagen, an Entbehrungen gewesen sein muss. Und für die Teilnehmerin war das auch wiederum eine ganz schöne Erfahrung, einfach zu sehen, hey, da die Leute kümmern sich und, ne, und ich darf hier auch schwach sein und ich werde aber auch gesehen und ich darf zum Beispiel auch weinen. Da kommen wir wieder zur Hochsensibilität, ja, diese Gefühle, dass die wirklich einen Raum haben dürfen, wo sie eben nicht bewertet werden oder wo man das nicht als Schwäche deklariert oder wo man dennoch drauf rumhackt, sondern dieses Wertschätzende, Annehmende, das müssen wir erstmal erfahren. Also wenn wir diese Referenzerfahrung nicht machen, erstmal in einem geschützten Rahmen, ja, oder in Freundschaften, dann können wir diesen Transfer auch nicht in unsere Liebesbeziehungen übertragen. Oder auch am Arbeitsplatz. Ich habe immer wieder auch natürlich Menschen mit toxischen Beziehungen am Arbeitsplatz, ja, wo dann auch diese Durchhalteparolen dann gepredigt werden und du musst jetzt stark sein und du musst dich halt besser anpassen. Du musst dir ein dickes Fell zulegen. Aber am Ende ist es wie, als würde ich jemandem sagen, bleibe in deiner toxischen Partnerschaft. Lass dich doch jeden Tag erniedrigen und guck doch, wie du mit einem guten Selbstwertgefühl da durchkommst. Als ob das so einfach wäre, ja?
Wahnsinn. Wow, ich find das so gut, dass wir gerade darüber reden. Wirklich, weil ich habe, ne, klar, wenn es nicht, mir ist manchmal gar nicht klar, dass es so viel Thema tatsächlich noch ist, weil ich denke immer, okay, wenn irgendjemand so ist, habe ich dir gerade im Vorgespräch erzählt, gehe ich gar nicht in die Situation rein. Bei mir gehen alle Schranken hoch. Es ist wirklich so wie beim Industriezucker auf gar keinen Fall. Never ever irgendwas, was mich irgendwie runtermacht, sei es durch Entzündung, die es im Körper auslöst, sei es so. Und dass das tatsächlich was ist, was bei so vielen Menschen noch so ist, das ist mir gar nicht so klar gewesen. Und während du aber darüber sprichst, wird mir auch klar, dass manche Unterhaltungen, die ich vielleicht auch mit Freundinnen hatten, wo ich Sachen wirklich gar nicht nachvollziehen konnte, wo ich meinte, hä, hast du das gehört, was gesagt wurde? Warum gehen bei dir nicht die Schotten runter? Tschüss und that's it. Also sorry, wer einmal sowas macht, das ist dann für immer. Und jetzt gerade wird mir erst klar, dass ich vielleicht auch gar nicht so gut dann reagiert habe tatsächlich am Ende. Ne, wahrscheinlich.
Ja. Der rationale Verstand bewertet das anders als unser Gefühlszentrum, ja. Und das geht dann oft nicht konform. Und selbst auch Frauen, die das dann erkennen, rational erkennen, haben manchmal immer noch nicht die Kraft, sich dann zu trennen, weil das ist eben Verstand und Gefühl, das sind wie zwei verschiedene Universen, ja. Da muss man erstmal gucken, wie können die miteinander kommunizieren. Und deshalb ist es dann auch gerade eben für Betroffene dann eben auch sehr schmerzhaft, weil selbst wenn sie es schon begriffen haben und dann immer noch das Gefühl haben, sie haben trotzdem nicht die Kraft oder sie trennen sich und vermissen dann den toxischen Partner trotzdem. Mhm. Das ist ja auch erstmal heftig. Ja, also der Verstand hat dann quasi schon die Führung übernommen, aber das innere Kind, das hängt immer noch fest in der alten Spule, selbst zum Beispiel auch nach der Trennung. Und da sieht man, wie tief das in unsere unterbewussten Strukturen eingreift, das Thema. Deshalb ist das ein Riesenkraftakt für alle, aus der Situation sich zu befreien. Und selbst die, die sich befreit haben, jetzt muss ich was Krasses sagen, haben ein großes Risiko, in der nächsten Partnerschaft erneut in eine toxische Beziehung wieder reinzugehen. Das ist auch Fakt und das erzählen ganz viele Betroffene.
Aber was ich mich frage, wenn es einmal so durch den Kanal durch ist, also du hast es, weißt du, wie ich meine, durch den Geist, dann hast du diesen Kummer danach, das ist ja auch, kann ich mir auch vorstellen, schambehaftet, dass man jemanden vermisst, der auch so scheiße ist. Und trotzdem kann das nochmal passieren? Warum, wenn ich fragen darf? Weil eigentlich stelle ich mir das doch dann vor wie Zeichen, die ich erkenne. Aha, da läuft wieder mein System und ist da nicht die Möglichkeit, sich bewusst dagegen zu entscheiden?
Ja, das geht nur durch die Aufklärung. Deswegen habe ich ja eben, wie gesagt, in dem Buch so stark über die Symbiosephase geschrieben. Das heißt, die Frauen oder auch Männer, die dann wieder in eine toxische Beziehung gehen, die gehen dann wieder in die nächste Symbiose, in den nächsten siebten Himmel und wollen dann die Einsamkeit und den Kummer, weil ja auch das innere Kind total getriggert ist mit dem Urschmerz von früher, diesen Kummer halten die nicht aus, weil sie vielleicht auch nicht richtig begleitet werden, ja, oder nicht richtig wissen, ne, oder das fühlt sich unerträglich an, ja, muss man sagen. Und dann ist der Sprung in die nächste Symbiose, in dieses nächste Lovebombing, also wenn dann wirklich so einer kommt und Narzissten haben Riecher dafür, für Menschen, die genau in dieser verletzlichen Phase sind, die an Einsamkeit leiden, die im Trauerprozess noch nicht abgeschlossen haben, wenn die da wieder reinhacken mit dem nächsten Lovebombing und die Leute noch nicht richtig aufgearbeitet sind, dann flüchten die sich quasi von dieser tiefen Einsamkeit und diesem tiefen Schmerz in das nächste Lovebombing, in die nächste Symbiosephase und denken, oh, jetzt habe ich endlich die rettende Insel erreicht, ja, jetzt wird alles besser und der Sturz wird dann noch tiefer, der nächste Absturz. Und ja, das ist so die Dynamik, die dann passiert.
Und ich frage jetzt wahrscheinlich, ich will unbedingt gleich noch zu den Phasen, aber weißt du, was ich mich frage? Ich hoffe, das ist nicht frech, dass ich das
alles gut.
Aber ich frage mich, wenn du das jetzt erklärst, dass jemand dann gerade in diesem Abschluss ist von dem einen Horror quasi, von dem er kommt, und dann kommt der weiße Prinz auf dem Pferd, der dann wie die Lösung scheint, ist da nicht so ein Gedanke wie, ich bin die Lösung. Es geht nur, wenn ich meine Heimat bin. Und dann treffen sich zwei. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt so frage.
Aber ist doch alles gut. Die Frage ist gut. Ich muss doch leider jetzt ein bisschen noch mehr ausholen im Bereich der Entwicklungspsychologie.
Ja, okay, gerne. Weil ich denke die ganze Zeit, aber so, ja, aber gerne. Ja. Ich freue mich, ja.
Okay. Das, was du ansprichst, dieses Bewusstsein von dieser, ich sag mal, reifen Persönlichkeit, das ist ja etwas, was ich auch gerne als Ich-Stärke bezeichne, was ich ja auch immer wieder predige in meinen Büchern über Hochsensibilität, dass wir also eine Ich-Stärke entwickeln müssen. Diese wird aber, jetzt kommen wieder zwei Punkte zusammen, wird zum einen aber auch durch die spirituelle Szene wieder klein gemacht, weil da redet man ja dann wieder von der Ego-Auflösung und du musst ja dein Ego überwinden. Ja, also es gibt auch eine toxische Strömung in der spirituellen Szene, die den Leuten wieder suggeriert, löst dich eigentlich noch mehr auf. Ja, ganz heiße Kiste, können wir extra Video drüber machen. Das heißt, gerade die Hochsensiblen und die spirituellen Frauen, und dafür ist auch dann dieses Buch geschrieben, auch für ein Publikum, was stark auch auf der spirituellen Suche ist, die sind noch mehr gefährdet, weil gewisse spirituelle Strömungen dieses Ich noch mehr abschwächen, statt aufbauen, so nach dem Motto, ich muss ja mein Ego überwinden, obwohl sie ja noch gar kein Ego wirklich haben, also kein gefestigtes Ich haben. Wenn ich dann an dem nicht gefestigten Ich dann noch mehr wegnehme, dann bin ich ja noch verletzlicher, noch ungeschützter. So, das ist mal das eine. Und das andere, was du jetzt beschreibst, und das ist jetzt wirklich ein Dilemma, ist, dass wir nur, das ist meine These jetzt, nur durch stabile, verlässliche Beziehungen überhaupt dieses reife, erwachsene Ich entwickeln können, weil wir als Kinder abhängig sind. Ja, wir sind Traglinge. Muss man überlegen, ein Pferd, was geboren wird, das steht innerhalb von 24 Stunden auf dem Bauernhof und trinkt bei der Mama die Milch. Ein menschlicher Säugling muss monatelang getragen werden, der kann noch nicht mal den eigenen Kopf heben. Bis ein Kind anfängt zu laufen, das dauert. Das heißt, wir sind eine Spezies, die extrem überproportional lang abhängig ist von der elterlichen Fürsorge. Deshalb kann da auch so viel schiefgehen. Mhm. Und selbst dann, wir laufen können, auch selbst wenn wir eingeschult werden, dann sind wir 7, 8 Jahre alt. Manche werden mit 6 eingeschult, was auch schon ein bisschen Traumagrenze sein kann, emotional, ja, nicht vielleicht intellektuell, aber emotional kann es eine Überforderung sein. Auch dann sind wir immer noch unreif, deswegen passiert auch so viel Mobbing an den Schulen. Das ist ja noch das nächste Thema. Wir haben so eine riesen Mobbing-Epidemie. Ganz viele Kinder und Jugendliche werden auch in der Schule in ihrem Selbstwert auch schon wieder geschwächt. Ja, und dann hat man wieder diesen Peer-Group Pressure, ja, dass man sich anpassen muss an diese Trends und Mode, und dann hat man irgendwie so ein Klassenleader da irgendwie, ne, und diese Grüppchen und was es alles gibt. Und auch da ist man überhaupt nicht in der Lage, sein eigenes Ich zu entwickeln, sondern schon wieder in dieser Anpassung, ja, du schwimmst irgendwie mit, guckst, dass du irgendwie dazugehörst. Und dieses, was du jetzt ansprichst, das nennt man in der Psychologie Individuation. Das heißt, dieses reife, erwachsene Ich, das muss quasi erarbeitet werden. Und das braucht auch förderliche Rahmenbedingungen dazu. Mhm. Und das, was du jetzt angesprochen hast, das kann man halt nicht mit so einem Schalter im Kopf, so nach dem Motto, ich bin die Antwort, ich bin die Lösung, ich muss doch jetzt meine eigene Heimat oder mein eigenes Zuhause sein, weil das fühlt sich nicht so an. Wenn diese Entwicklung nicht abgeschlossen ist, und das ist egal, ob du 20, 30 oder 40 Jahre alt bist, dann kannst du dieses Zuhause in dir nicht fühlen. Dann suchst du das immer im Außen, weil der entwicklungspsychologische Prozess zu dieser Individuation einfach noch nie abgeschlossen war. Du bist faktisch eigentlich nicht erwachsen. Du bist im Kleinkind oder im Kinder- oder Jugendstadium stehen geblieben, das ist eigentlich die nackte Wahrheit dahinter. Und das soll auch jetzt kein Vorwurf sein, bitte mich nicht falsch verstehen. Es ist einfach eine entwicklungspsychologische Beobachtung. Und ich habe das an mir selber auch lange beobachtet. Also so das erste Mal so einigermaßen erwachsen habe ich mich mit 35 gefühlt. Dann die ganze Zeit davor habe ich mich eher noch wie so ein Teenie irgendwie gefühlt. Ja, es ist einfach so.
Ja.
Und das ist der Grund, warum wir das nicht mit dem Schalter umlegen können und sagen können, ist doch alles easy, ich bin jetzt hier die Lösung und ich bin das Zentrum meines Universums. Nein, 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 das Unterbewusstsein sucht immer noch den Andockpunkt, den Bindungspunkt im Außen.
Ja, und gibt es denn Wege, dass man vielleicht nicht zu 100% den Andockpunkt in sich findet? Das kann ja auch unabgeschlossen sein, bis man 100 ist vielleicht, ne? Das kann ja auch ein lebenslanges Ding sein. Ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass ich so super toll bin und mein Andockpunkt im 100% ich bin. Ich wollte nur diesen Gedanken mit dir teilen, dass das für mich so absurd ist, dass man sich nicht mal auf die Suche nach einem eigenen Andockpunkt macht, auch wenn es vergeblich ist und es 100-mal nicht klappt, aber der Versuch ist ja schon unglaublich viel wert. Oder dass man vielleicht gleichzeitig macht. Gibt es denn da Tools und Dinge? Weil für mich, und da kannst du uns jetzt gleich auch nochmal in die Phasen mitnehmen, die will ich nämlich unbedingt wissen, wie man selber vielleicht auch nie bis zum Lebensende ist vollbringt, aber schon Schritte zum eigenen Andockpunkt zu Hause, Stabilität in sich finden.
Okay. Ja, da kommen wir vielleicht nochmal auf die Trennungsphase zurück. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, wenn man sich getrennt hat nach einer toxischen Beziehung, aber eigentlich nach jeder Beziehung, eine Phase des Alleinseins wirklich einzuplanen. Dass man lernt, dieses Alleinsein auszuhalten und dann vielleicht irgendwann auch zu genießen. Ja, also es ist ja nicht immer nur schlecht. Das kann ja auch sehr inspirierend sein, wenn man das dann entsprechend auch schätzen kann. Und sich quasi mit sich selbst verabredet. Ja, Julia Cameron nennt das ja zum Beispiel den Künstlertreff. Vielleicht ist dir das auch ein Begriff. Nee, und da empfiehlt sie ja auch in ihrem Buch für Künstler, Der Weg des Künstlers, ja ein Weltbestseller, diesen Künstlertreff einmal in der Woche, wo man eben nicht mit Freunden, sondern mit sich alleine eine Abenteuerreise macht, wo man sagt, da tue ich mir was Gutes oder da erforsche ich mal oder da fotografiere ich mal, da male ich mal. Dass wir eben lernen, eben mit uns selber gut zu sein, mit uns selbst auch kreativ sein zu können, was ja auch Kinder in guten Phasen auch können. Die können alleine spielen, die brauchen nicht immer jemanden um sich herum. Ne? Dieses in sich versunkene Malen oder draußen Natur, das können wir. Wir müssen es uns nur diese Räume wieder eröffnen und eben auch nicht durch Social Media Sucht oder durch Esssucht oder andere Dinge diese Leere in uns stopfen. Es geht im Grunde genommen darum, diese innere Leere nicht mehr davor zu flüchten, sondern einfach mal in diesem Raum mal zu bleiben und da auch eine reife Entwicklung darin zu erfahren. Und wenn du dich an mein Buch Hochsensibel was tun erinnerst, da beschreibe ich ja auch eben zum Beispiel diese Vision Quest, was ja auch diese Ureinwohner von Nordamerika als Tradition auch für die Jugendlichen eingerichtet haben.
Ach, das, wo die dann quasi erwachsen werden in so erinnere mich nicht mehr ganz. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen. Die werden dann für ein Jahr, gehen sie weg oder wie war das nochmal?
Nee, das sind nur ein paar Tage, aber die werden quasi alleine in der Wildnis ausgesetzt sozusagen, ja, oder an einem Platz in der Wildnis allein gelassen. Meistens machen die dann auch noch so einen Steinkreis da drum. Und also das ist dann schon so ein ritueller Raum auch, ne, der da also auch eine Art Schutzraum bedeutet. Und manchmal ist es dann auch mit Fasten verbunden. Das haben wir ja auch hier, auch in Europa, ne, diese Fastentradition. Und das bringt die Jugendlichen so an die Grenze des Erträglichen. Ja, keine Familie, abends alleine, dunkel in der Natur, dann knackst mal irgendwo ein Geräusch, ja, oder der Kuckuck kommt vorbei oder was auch immer, oder es regnet. Und dann noch das Fasten. Also du bringst dich quasi an den Rand deiner Existenz im Sinne von, du musst quasi dann so Extreme durchhalten, wo du eigentlich vermeidest, ja? um zu sehen, ah, ich überlebe das ja doch. Und das stärkt dann wieder diese Resilienz und das eigene Ich, dass man sozusagen diese Abnabelung, also diese emotionale Abhängigkeit aus dieser Ursprungsfamilie auch, ich will nicht sagen hinter sich lässt, aber diese existenzielle Abhängigkeit nicht mehr spürt, weil wir ja eben lange so abhängig waren als menschliche Spezies und dadurch so eine Resilienz entsteht im eigenen Ich und auch in einem Vertrauen, ja, auch mit Einsamkeit oder mit Entbehrungen umgehen zu können. Das heißt, das können wir schon trainieren, ja, indem wir diese Phasen der Einsamkeit kultivieren oder uns quasi unsere Kompensationsstrategien, wo wir diese innere Leere sonst füttern, wegnehmen. Dazu gehört natürlich auch der Digital-Detox heutzutage. Auch genauso.
Das ist so spannend, was du sagst, weil ich habe gerade gedacht, dass man das ja eigentlich auch immer mal wieder so im Leben einführen kann, ohne dass man jetzt irgendwie denkt, okay, ich bin Seelenpartner, toxische Beziehungen, auch wenn man mit dem Thema, also eigentlich immer dieses, okay, ich mache das und das, ich habe Angst davor, ah, ich habe doch überlebt, ah, ich habe es doch überlebt. Das ist eigentlich doch immer nur so, ah ja, ach, da, ich lebe noch, ah ja, bin ich doch
genau.
nicht gestorben, so ein bisschen.
Genau.
Das eigentlich, ne? Ich hatte das mal eine Zeit lang, wo ich auch eine Sache, die mir so unfassbar unangenehm war, und ich hatte so Angst und danach war das so, habe ich gar nicht mehr darüber nachgedacht, weil mein Gehirn einfach wusste, habe ich doch überlebt, ist okay, das kann man machen. Und das ist ja eigentlich dann dieses Resilienz, ne? Ich habe, das könnte man eigentlich nennen, überlebt, check.
Genau.
Okay, Silvia, wir müssen nochmal zurück. Es ist wirklich so, ich liebe es, mit dir zu sprechen. Was sind die anderen Phasen? Wir hatten jetzt die Symbiose-Love-Bombing-Phase, die aber dann gefolgt wurde von zwei verschiedenen Typen von Phasen. Einmal die Bindungstypen, die sich eventuell verstricken und dann Nähe und Distanz. Und die on top, jemand mit einer narzisstischen Prägung, Abwertung und dann wieder das Suchen nach kleinen Stücken von der Symbiose-Phase beim anderen. Was kommt danach?
Ja, also man nennt das halt auch die Entwertungsphase, ne? Also das kann erstmal sehr subtil anfangen und es kann aber auch dann ganz massiv in Trennungsandrohung münden, ja, oder durchgeführter Trennung. Manche Menschen verlassen dann die Beziehung oder verlassen das Haus, melden sich gar nicht ab, sagen gar nicht, wo sie hingehen, wo sie da unterkommen, tauchen dann nach 3 Wochen wieder auf. Da hast du erstmal voll den Adrenalin-Flash hinter dir, ne? Sorger, Kummer, wo ist der andere? Ist der irgendwie vom Berg abgestürzt, hat er einen Autounfall gehabt? Verstehst du, da geht ja Kopfkino ab.
Ja, klar.
Und also da gibt es also je nach Ausprägung, ne? Also von so Mikro-Distanz- und Abwertungssituationen bis eben zu diesen ganz extremen Brüchen, ja, wo man dann wirklich eben, wie gesagt, die Trennung androht oder teilweise durchzieht. Und dann holt man, das nennt man auch Hoovering, also das kommt jetzt aus dieser Narzissmus-Terminologie, also den Partner wieder zurück ins Boot. Ja, das heißt, man ist wieder plötzlich netter, ja, man geht wieder mehr Kompromisse ein, also der toxische Part dann in dem Fall. Und versucht vielleicht auch Reue zu zeigen oder Einsicht zu zeigen, zu sagen, Mensch, ich habe es jetzt eingesehen, das war irgendwie nicht richtig oder es tut mir leid, dass ich dich so verletzt habe. Und dann entsteht natürlich wieder die Hoffnung, der andere kann sich ja ändern. Ja, es findet eine Einsicht statt. Und dann bist du quasi wieder voll im Boot, steigst wieder emotional voll in die Bindung ein, fährst auf dem Boot weiter, bis dann wieder, ne, der nächste Crash kommt. Ja, und es kann halt zig Wiederholungen dann geben, ne? Sind wir aus Nähe und Distanz. Und was halt ganz schlimm ist, ich kann das nur kurz hier andeuten, das wäre wieder ein eigenes Thema. Gerade auch bei den, ich sag's mal, Männern, ich weiß nicht, wie viele Frauen jetzt mittlerweile von dem Problem betroffen sind, aber bei den Männern, die ihr Herz verschlossen haben, wo alles über Sexualität abläuft, auch was Nähe und Distanz angeht in der Beziehung, wird die Partnerin dann wieder durch den sexuellen Kontakt zurückgeholt. Und das ist dann ganz heftig, weil du dann spürst, dass du eigentlich quasi nur benutzt wirst. Also das ist quasi wie so ein subtiler sexueller Missbrauch in der Beziehung. Du merkst es daran, dass es sich irgendwie hohl leer anfühlt oder dass du merkst, der Partner ist trotzdem im Herz zu und du hast aber nur den einzigen Zugang zum Partner durch die Sexualität, ja, das Öffnen wieder dafür. Manche fordern das auch ganz massiv ein und auch in den Interviews, die ich in dem Buch geführt habe, sehr erschütternd, sieht man auch bei vielen, da kommen wir jetzt aufs nächste Tabuthema, auch eine versteckte Sexsucht. Das heißt, wir reden jetzt von Narzissten ganz explizit, die haben dann oft auch mehrere Parallelbeziehungen oder Affären und sind dann sexuell so fordernd, dass es einfach dann für Frauen dann oft einfach nicht mehr schön ist in der Sexualität, ja, weil sie auch in der Sexualität oder in dem Thema da drumherum auch so entwertet werden oder so als Spielball benutzt werden, dass sie das eigentlich schon merken, aber dass es die einzige Chance ist, um wieder in den Kontakt zu kommen. Und dann ist das wie so ein, möchte ich schon sagen, so ein schleichender Seelenverlust, der da entsteht, weil das laugt dich seelisch dann auch total aus.
Ich finde das unfassbar spannend. Du hast jetzt Seelenverlust gesagt. Mhm. Dein Buch heißt ja auch Seelenpartner oder toxische Beziehung. Und in so einer ungesunden Bindung, was ist da genau der Seelenverlust? Wie vollzieht der sich?
Ja, du verlierst dann das Gefühl für dich selber, also ein Stück weit auch deine eigene Identität. Also das kann sich auch dann in Form von Depressionen auch zeigen oder Ängsten. Es gibt auch viele Menschen, die dann quasi so Panikattacken entwickeln, ja, oder so vegetative Entgleisungen, Schlafstörungen oder eben Essstörungen aller Art können sich da auch zeigen. Sinnlosigkeit, Antriebslosigkeit, Sinnkrisen und eben so wie das Gefühl, als würde man so neben sich stehen, ja, als würde man so sein Leben quasi einfach nur so noch beobachten. Und das sind natürlich ganz ernsthafte Warnsignale, dass eben die toxische Beziehung zu lang gedauert hat, dass auch der sexuelle Missbrauch, ich sag mal im weitesten Sinne, ne, oder der emotionale Missbrauch einfach zu tiefgreifend schon war. Und dann muss man auch auf jeden Fall auch sich therapeutische Hilfe holen, weil das ist halt wie ein Drogenjunkie. Du wirst dann wie ein Junkie. Und dann wird es ganz schwer, ja, da rauszukommen. Manche werden auch rausgeschüttelt, also auch ohne Hilfe. Also gerade, wenn wir nochmal zurückkommen auf dieses Thema der Sexsucht. Bei manchen Frauen ist es dann auch so, dass dann plötzlich, ne, das berühmte Handy irgendwo im Wohnzimmer liegt, ne, und dann werden dann bestimmte Seiten gefunden oder SMS werden dann plötzlich gelesen von anderen Frauen, mit denen er sich dann die ganze Zeit getroffen hat. Auf einmal ist das, was ja alles vorher quasi immer nur, das bildest du dir ein, ne, war, plötzlich war und das ganze Kartenhaus bricht auseinander. Und das ist dann für viele Frauen dann oftmals dann auch schon so diese Reißleine, wenn sie das zum Beispiel rausbekommen. Nicht, dass der Partner fremdgegangen ist, da könnte man noch drüber reden, ne? Aber dass er vielleicht jahrelang darüber gelogen hat und dann, jetzt kommen wir zum nächsten Fachbegriff, Gaslighting betreibt. Das heißt, wenn die Frau dann spürt, irgendwas stimmt nicht in der Beziehung oder der ist oft abends weg und dann kommt er erst nachts um 12 wieder nach Hause, ja, und dann den Verdacht äußert, ne, und der Partner dann sagt, naja, das ist, sei doch nicht so eifersüchtig und jetzt klammer doch nicht so, ne, wenn das hochkommt, dass dann eben auch jahrelang gelogen wurde darüber, dann explodiert natürlich die Bombe, ne, und dann finden viele Frauen auch die Kraft, sich zu trennen, aber dann gehen vielleicht mal 15, 15, 20 Jahre ins Land und das ist einfach zu lang, ja, das ist zu lang.
Würdest du sagen, du hast es eben schon angeteasert, wenn man lange in solchen Bindungen bleibt, 10, 20, 30, ich kann mir vorstellen, dass sowas ja auch länger als 2 Jahre. Im besten Fall sprengt es sich von selber nach einem halben Jahr, das wünsche ich jedem Menschen. Aber sagen wir, es ist lang. Was sind denn so kollateral mögliche Langzeitfolgen von sowas?
Ja, sagte ich ja auch. Depressionen auf jeden Fall, Angststörungen, Suchterkrankungen aller Art, Essstörungen.
Wahnsinn.
Finanzielle Verluste können natürlich auch eine große Rolle spielen.
Wow.
Es gibt ja auch ausbeuterische Menschen, die dann also auch bewusst, ja, andere Menschen auch finanziell auch ausbeuten.
Und würdest du sagen, du hast ja, dein Buch heißt ja Seelenpartner oder toxische Beziehung. Mich würde auch interessieren, wann ist der Punkt? Weil es gibt ja trotzdem auch Partnerschaften, die sehr eng sind, wo man sagt, okay, ich bin mega happy, ich bin mit einer Person, die ich unglaublich liebe, glücklich verheiratet, streits aber auf einem Level, auf dieser Treppenstufe, die nicht den Horror von, über den wir jetzt gesprochen, erreicht hat. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass es eine Seele ist, die mir zugewandt ist und es irgendwie gut klappt. Also was würdest du sagen, wir haben jetzt schon die Merkmale durchgesprochen, aber also meine Frage ist, es muss ja auch Seelenpartnerschaft ohne diesen symbiotischen, toxischen Anteil in Autonormalversion geben, oder ist es ganz ausgeschlossen?
Ja, es kommt eben immer auf die Definition an, ne? Also ich denke auch, also Seelenpartner gibt es in dem Sinne, dass man sozusagen seelisch, emotional, körperlich, spirituell einfach sehr gut harmoniert. Das wäre natürlich das Optimum. Und das bedeutet aber auch, dass wir in unserer eigenen Entwicklung auch in der Beziehung zum Beispiel nachreifen, ja, oder auch wieder mehr, ne, Autonomie entwickeln, mehr Reife entwickeln oder auch vor der Beziehung vielleicht schon daran gearbeitet haben in irgendeiner Form. Also Seelenpartner glaube ich schon, dass es gibt, weil tatsächlich ist Bindung auch nicht so beliebig. Also wir können uns auch nicht an jeden Menschen binden und ich bin auch jetzt nicht jemand, der sagt, geh quasi eine Vernunft-Ehe ein oder so, ne? Mit deinem besten Kumpel. Das ist ja auch nicht die Lösung, ne? Also so eine Anziehungskraft ist schon wichtig, nur wir sollten halt eben prüfen, ist das quasi eine toxische, ne, Dynamik, von der ich mich wieder angezogen fühle, oder sehe ich da wirklich so eine Seele durchblitzen, wo ich sage, das fühlt sich irgendwie gut an oder da fühle ich mich auch gesehen. Also es hat ja auch viel mit der Empathie zu tun, ne? Wird gut kommuniziert in der Partnerschaft, darf ich authentisch sein, darf ich auch mal schwach sein, ja, werde ich gewertschätzt, werde ich auch vielleicht ja in meiner Entwicklung auch gefördert oder werde ich einfach vielleicht nur wieder als Mittel zum Zweck gesehen oder muss ich da funktionieren in der Partnerschaft? Ich denke, ein gutes Zeichen ist, wenn man sich irgendwie mit der Beziehung irgendwie gut entwickeln kann. Also, dass man durch diese gute Bindung, aber auch durch den Raum, durch die Luft dazwischen, ja, wie so zwei Bäume, ja, die gut wachsen können, so. So würde ich das vielleicht mal.
Das ist ein super schönes Bild. Also, dass man quasi sich nicht aufhält im Wachstum. Ich meine, das absolute Gegenteil von Wachstum ist ja Niedermachen, Mikrogewalt.
Ja.
Ja, so, wo ich denke, da ist ja der Sinn, dass man, da ist man alleine ja viel besser dran. Also,
ja, das stimmt.
Sich zusammen stärkt. Was wir waren jetzt bei Phase 3 der Kollision, der möglichen Explosion mit der Horrorversion eines Partners hatten wir jetzt quasi, hast du jetzt einmal gesagt, was passiert danach? Was ist danach?
Ja, es ist verschieden. Also es gibt natürlich dann auch wieder Stabilisierungsphasen, wo man dann, oder wo beide Partner natürlich versuchen, das Ganze wieder rumzudrehen, das Ruder. Ja, wo man sich wieder auf die guten Zeiten besinnt, wo man vielleicht auch wieder ein bisschen achtsamer miteinander umgeht. Und das ist jetzt eben, ja, wie gesagt, das kann man nicht verallgemeinern, das kommt jetzt auf die Qualität der Beziehung an oder ob eben da einfach nur eine Bindungsstörung, sage ich mal, dahinter steht oder eben doch noch narzisstische Strukturen. Das kann man so nicht sagen, aber es gibt immer auch Stabilisierungsphasen und das sind halt die tückischen Phasen, wo eben die Leute sich dann in Sicherheit wähnen, wo sie denken, ah, na siehst du, jetzt haben wir es doch irgendwie hingekriegt und es ist doch irgendwie alles wieder ganz prima oder wir sind in Urlaub gefahren. Oder was weiß ich, das Kind hat einen Geburtstag, ja, oder man ist wieder auf einer anderen Hochzeit eingeladen und auf einmal merkt man, ah, wir funktionieren ja doch ganz gut als Familie, ne, oder als Paar, oder das war so ein schöner Tag oder so ein schöner Ausflug. Und diese trügerische Sicherheit, ja, oder auch dieses eingespielte Routineverhalten oder auch wirklich mal vielleicht wieder mehr Nähephasen zu haben oder zu sagen, wir nehmen uns mal wirklich mal Zeit und ne, das führt dazu, dass man sich dann in so einer Phase empfindet, wo man sagt, ah, es hat doch Sinn. Ha, jetzt haben wir uns doch weiterentwickelt. Wir haben die Krise überwunden. Wir können das irgendwie schaffen. Also da wirkt dann das Prinzip Hoffnung. Ja, und das Hoffnung ist dann wirklich so ganz gefährlich, also in den toxischen Beziehungen, weil diese Hoffnung uns suggeriert, wir könnten sozusagen auf diesem neuen Plateau weitermachen und dann von da aus weiter nach oben gehen, aber tatsächlich wird der Absturz wieder kommen. In irgendeiner Form. Ja, und das passiert dann einfach über eine längere Zeit. Das kannst du dir wie so eine Achterbahn vorstellen, wie so eine Wellenbewegung. Das geht rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Mhm. Bis du halt irgendwann einen Exit findest oder auch nicht. Oder eben dann abstürzt halt für immer sozusagen.
Wahnsinn. Also Stabilisierungsphase ist man kriegt sich wieder so ein bisschen ein und die Achterbahnkurven sind quasi nicht die Black Mamba war, glaube ich, die Achterbahn in Hürth, das war so die ganz krasse, sondern es ist so die Achterbahn, die auch vielleicht jüngere Leute nehmen können, die aber trotzdem Wellenformen hat. Und
ja.
Es ist nie stringent und stabil.
Nee,
und,
das wird nicht mehr stabil.
Also kann so eine Art Bindung, die schon diese, ich finde manchmal, wenn gewisse Dinge schon passiert sind, gibt es kein Zurück. Ist manchmal mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob das so ist. Vielleicht klingt das auch nach einem absolutistischen Gedanken. Wie siehst du das? Ist es in solchen Bindungen so? Weil so hört sich's für mich an. Es wirkt nach einem möglichen Zurück, aber der Absturz ist vorprogrammiert.
Also du meinst, wenn so gewisse Grenzen überschritten werden,
genau,
dass man dann sagt, das ist jetzt zu
also man,
viel, diese rote Linie, diese berühmte rote Linie.
Ja, oder diese Red Flags heißt es doch auch.
Ja, Red Flags, genau, das ist
ja
auch so ein Fachbegriff.
Ja.
Ja, du betrachtest das wieder aus dem rationalen Verstand. Menschen, die aber in dem Kontext sich bewegen, die haben ja schon gelernt, mit ganz vielen Grenzüberschreitungen zu leben und zu überleben. Das heißt, die Red Flags werden ja gar nicht mehr als Red Flags erkannt. Oder das kannst du dir auch vorstellen, ja, es ist ja auch eine Form von Gewalt. Das heißt, du gewöhnst dich an die Gewalt. Du empfindest die gar nicht mehr als bedrohlich oder als so erniedrigend, dass du sagst, das halte ich nicht mehr aus, sondern du sagst, ach naja, gut, war vielleicht gar nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Aber verstehst du, du fängst an, das zu relativieren und das Alarmsystem geht dann gar nicht mehr hoch. Es ist eine Gewöhnung, ja, an das Ganze. Also man nennt das auch so erlernte Hilflosigkeit in der Psychologie. Also da gab es ja auch so blöde Experimente. Ich will da jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Die haben ja immer so Tierexperimente gemacht, aber lassen wir jetzt. Erlernte Hilflosigkeit, das heißt, du lernst quasi mit dem Schrecken zu leben und denkst dann, das ist irgendwie normal.
Und dann kommt gar nicht
eine Hoffnung.
Ja, und dann kommt gar nicht, also das, was ich jetzt gesagt habe, ab gewissem Grad gibt es gar kein Zurück, aber das ist ja gar nicht, weil diese das passiert ja gar nicht, was ich jetzt gerade beschrieben habe, weil das gar nicht ab einem gewissen Grad für die Person dann ist. Oder?
Ja, und wenn wir es mal mit dem Alkohol beschreiben, ne, also als Alkoholiker lernt man ja auch die Toleranzschwelle für den Alkohol auch zu erhöhen. Das heißt, wenn ich jetzt ein halbes Glas Wein trinke, dann bin ich stockbesoffen und ein fester Trinker, der fängt da gerade erst an. Ja, der wird also mit 3 Glas Wein, wird da in so seine Wohlfühlzone kommen. Das heißt, für den ist noch kein Alarm. Und so ist das auch in der toxischen Beziehung. Das heißt, diese Wohlfühl- oder diese Normalzone ist schon längst toxisch, aber du merkst es gar nicht mehr.
Wow. Das ist so, also das ist ja total Wahnsinn, weil dann, wenn man das zum Beispiel als Außenstehender irgendwo sieht und hinweist,
ja, das ist schlimm, ja,
bringt es ja gar nichts, weil das, was für dich vielleicht gar nicht, was für dich vielleicht nicht im Normal mehr ist, ist es ja für den anderen. Das heißt, jede deine Argumentation laufen ja ins Leere, oder?
Ja, also ich denke schon, das ist gut, auch mal was zu sagen oder einfach Fragen zu stellen oder einfach zu fragen, findest du das normal? Ja, dass das immer so und so bei euch abläuft oder wie geht's dir damit? Also Fragen sind immer gut und auch provokante Fragen sind gut, weil dann holt man die Leute so ein bisschen aus der Hypnose raus. Oder auch so ein bisschen zu modellieren oder zu sagen, du, also wenn ich mir das so angucke, also ich würde das nicht aushalten. Ist ja auch eine Aussage. Ja? Da kann man schon die Leute auch mal zum Nachdenken bringen. Aber es gibt auch Situationen, wo man auch trotz gutem Zureden und klaren Informationen und Gesprächen andere nicht erreichen kann. Dann ist das innere Kind halt so verletzt und programmiert, dass der Erwachsene einfach keine Chance hat.
Der eigentliche innere
Erwachsene. Der innere Erwachsene, genau, ist zu schwach. Und das verletzte innere Kind übernimmt dann einfach die komplette Führung. Das geht natürlich schief, ne?
Wahnsinn. Wow, das ist ja, ich finde das so krass, während ich mit dir rede, denke ich, boah, das sind ja eigentlich, also dass du das in einem Buch alles bekommen hast, denke ich gerade. Das hat ja so viele, unglaublich viele Dimensionen. Das ist ja der Wahnsinn. Warum glaubst du, dass es jetzt gerade so ein Thema ist? Weil das gab's, ich muss mal hier das Licht anmachen. Das gab's. Kein Stecker überall drin, ich mache den Steckweg an. Das gab's ja schon immer, oder? Warum ist es jetzt so? Also ich habe mich gefragt, ob das jetzt gerade, ich bin so glücklich, dass ich in dieser Zeit geboren bin. Wirklich, ich bin manchmal richtig so unglaublich dankbar in dieser Zeit vom Internet. Und ich weiß, es kann auch mega ätzend sein, aber dieses Wissen, dass ich dich dadurch entdeckt habe, dein Buch dadurch, also ne, das ist so viel wert. Meinst du, und obwohl es jetzt die Zeit ist, wo so viel Aufklärung ist, habe ich das Gefühl, es kommt auch so viel davon, dass es jetzt alle haben. Und meinst du, es erzählen jetzt einfach mehrere darüber und es war schon immer so? Oder gibt es einen Anstieg davon?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Lass mich mal kurz drüber nachdenken.
Ja, klar.
Also, wenn ich jetzt so auch an die Gespräche mit meinen Klienten denke, dann höre ich natürlich auch raus, dass diese toxischen Beziehungen auch natürlich bei den Eltern und Großelterngenerationen auch durchaus ein Thema waren. Also das ist in dem Sinne kein neues Phänomen. Nur früher hat man natürlich so eine Ehe auch länger ausgesessen. Also diese Scheidungskultur war ja früher eher so ein Tabu oder es war auch wirtschaftlich auch vielleicht auch schwieriger. Die Frauen waren natürlich auch viel mehr abhängig finanziell. Und das ist ja das Positive. Ich glaube, diese finanzielle Unabhängigkeit, die viele Frauen da heute haben, führt natürlich auch dazu, dass sie dann irgendwann sagen, das lasse ich mir nicht mehr bieten. Und ich gehe jetzt aus dieser Ehe. Und auch wenn ich 2 Kinder oder 3 Kinder habe jetzt in dieser Partnerschaft. Und Männer genauso, ne? Also gut, für Männer ist natürlich ganz schwierig. Also ich will hier auch nicht das Bild malen, dass eben nur die Männer toxisch sind. Ich habe also auch schon Männer in Beratungen gehabt, die aus einer toxischen Beziehung gekommen sind und da auch richtig fertig gemacht wurden von den Frauen, ne? Um das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen. Oder wo Kinder instrumentalisiert wurden in der Trennungsphase und die Kinder dadurch auch schon wieder bindungstraumatisiert wurden, ne? Indem man dann den Kontakt zum Vater unterbindet. Das gibt es ja auch, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Und dennoch, das Positive daran ist, wie gesagt, dass wir durch die wirtschaftliche Unabhängigkeit, also als Frauen haben wir es leichter, Männer haben es ein bisschen schwerer, weil sie ja dann ne, auch Alimente, Unterhaltszahlungen leisten müssen für die Kinder. Das heißt, Männer halten es vielleicht sogar eher noch länger aus, möchte ich fast sogar sagen. Möchte ich mal eine Lanze auch für die Männer brechen. Ja, weil sie ja auch immer noch in dieser klassischen, trotzdem auch so kollektiv in dieser Verantwortungsrolle irgendwo auch so gesehen werden, ja. Und Frauen brechen tatsächlich mehr aus. Und dadurch kommt es zur Sprache, was vielleicht Generationen vorher eher dann so unter den Tisch gekehrt haben. So würde ich es vielleicht mal beschreiben.
Mhm. Ja, mega Antwort. Also so kann ich mir das auch vorstellen. Also macht gute Antwort, macht Sinn. Ja. Weißt du, was ich mich auch gerade noch gefragt habe, ich hoffe, das ist okay, ich habe noch, wir sind schon, das wird uns zu lang, aber zwei Fragen habe ich noch. Ich habe mich gefragt, wir haben jetzt kurz das Thema Kinder auch da drin gehabt und können Kinder mit gesunden Beziehungsmustern aus toxischen Elternbeziehungen hervorgehen?
Nein.
Ist nicht möglich.
Es sei denn, sie haben eine andere Bezugsperson, sage ich mal, wie eine gute Oma, ja, die das wirklich kompensieren kann. Also da können sozusagen gesunde Strukturen modelliert werden, ja, wie in so einer separaten Bindungsabteilung, ja.
Mhm.
Zu wissen, ah, so fühlt sich eine stabile Bindung an, so fühlt sich so eine liebevolle Oma an. Also die Omas können da oft also auch manchmal auch ausgleichend wirken, ganz interessant. Wenn Mütter, sage ich mal, irgendwie total verkorkst sind, das ist auch ein interessantes Phänomen. Und das kann sozusagen so einen Grundstein für so eine Resilienz legen, auf jeden Fall. Aber einen Schaden wird in jedem Fall irgendwo entstehen. Und häufig ist das gerade bei den hochsensiblen Menschen, dass sie dann in diese Überverantwortung gehen, also quasi sich selber eben wieder nicht richtig spüren. Da sind wir wieder bei diesen Abgrenzungsthemen, da schließt sich nämlich der Kreis das war nämlich meine Erkenntnis. Also aus meiner Sicht sind diese vielen Abgrenzungsprobleme bei hochsensiblen Menschen, also was soziale Situationen angeht, die häufigste Ursache eben diese schwierigen Beziehungen in den Ursprungsfamilien. Und dann entsteht zum Beispiel auch sowas wie so ein Rollentausch, ne? Dass hochsensible, empathische Kinder dann gefühlt, sage ich mal, Verantwortung übernehmen für Elternteile, ja, oder Streit schlichten oder versuchen da irgendwie das alles zu kompensieren und da einfach viel zu viel Verantwortung tragen dann.
Ist es dieses, das habe ich mal gelesen, Parentifizierung.
Ja, genau.
Das, ne?
Ja.
Spannend, weil ich denke gerade, das ist ja krass, da müsste es ja eigentlich einen Führerschein geben, erstmal
für die Eltern.
Mit wem willst du das Kind machen und wie ist die Beziehung? Und wenn da schon Shit läuft, dann bitte bekommt doch keine Kinder. So, solche Gefühle kriege ich, weil ich denke mir immer, man muss doch auch wissen, aber vielleicht das ist sowas, was mich, glaube ich, ich denke mal, ob man zum Beispiel ein Kaninchen sich holt, ein Meerschweinchen, da ist man auch verantwortlich. Das geht da, oder sich eine Zimmerpflanze holt oder sich Kinder macht. Ich finde es so krass, dass, ich hätte, wenn ich das so höre, ich habe noch keine Kinder, aber wenn ich das so höre, dann denke ich, okay, ich versuche meine Sachen so gut es geht zu lösen und nicht so ein, das an meine Kinder weiterzugeben irgendwie. Und wenn ich merke, dass ich so bin, dann überlege ich mir zweimal, ob ich so ein Ding weitertragen will. Also ich vielleicht denke ich da auch zu weit, aber ich denke, und im Zweiten, also jetzt kommt mir auch gerade der Gedanke, dass aber vielleicht, wenn man schon in sowas drin ist, ja schon so eine Art Verblendung stattfindet. Und wie soll man dann so weit denken, dass man das an die Kinder weitergibt?
Genau.
Weil ich, das könnte natürlich dann auch sein. Wahrscheinlich.
Ich sag mal zwei Sachen dazu. Ja. Wenn das so wäre, wenn es diesen Elternführerschein gäbe, da würden wahrscheinlich 80% durchfallen und wir wären da schon längst ausgestorben.
Ah ja, okay.
Die Natur ist sehr schlau. Das heißt, die sexuelle Anziehungskraft und auch dieser Fortpflanzungstrieb, sage ich mal, der ist ja aus der Natur, der ist so angelegt, dass wir als Spezies unter allen Umständen überleben. Und da ist es der Natur egal, ob die Eltern dafür emotional reif sind. Wichtig ist einfach, dass die nächste Generation geboren wird. Weil wenn dem so wäre, dann hätten viele eigentlich schon gar keine Kinder mehr bekommen. Das heißt, die Natur gleicht das aus. Ne? Es werden Kinder gezeugt in den ungünstigsten Situationen, in den beklopptesten, sage ich mal, ja, Beziehungen und undenkbarsten Lebensabschnitten. Und das ist dann die Intelligenz der Natur, die sagt, es ist uns alles egal, das Überleben der Spezies geht vor. Und dann müsst ihr halt sozusagen mit den Psychomarken da weiterlaufen. Also das muss man auch ganz klar sehen.
Wahnsinn.
Ja. Das wäre also die Konsequenz daraus. Wir würden halt aussterben.
Und meinst du, es gäbe nicht eine mögliche Konsequenz daraus, dass man das im Guten löst? Also kann eine toxische Beziehung sich im Guten lösen?
Du meinst in der Paarkonstellation?
Ja. Also das Gute lösen würde nicht beinhalten, dass man bleibt.
Ja, ich weiß schon. Ja, nur wenn einer die Reife hat und den Mut hat, das zu erkennen und zu gehen.
Und das ist in diesen Verstrickungsgefällen dann meistens eher wahrscheinlich nicht so, oder?
Schwierig, ja. Oder, jetzt, wenn du mich noch nach den Phasen fragst, das machen wir noch eine kleine Vervollständigung. Jetzt bei den narzisstischen Partnern kann es aber auch sein, ich habe ja schon gesagt, viele sind nicht treu, dass sie dann, wenn sie was Besseres gefunden haben, dann den Partner oder die Partnerin fallen lassen. Diese Menschen fühlen sich zu Recht dann wie weggeworfen. Das wird auch so immer wieder formuliert in den Foren. Die werden quasi ausgetauscht über Nacht. Da ist auf über Nacht die Neue da oder da zieht der Partner dann bei der Neuen ein und die sind dann mega happy und das zieht natürlich dann die Partnerin, die dann quasi fallen gelassen wurde oder auch wenn sie sich selbst getrennt hat, zieht sie dann natürlich noch mehr runter zu denken, boah, so schnell werde ich jetzt ausgetauscht, warum sind die so happy, warum habe ich jetzt diesen Liebeskummer? Mhm. Das ist auch eine ganz heftige Kiste. Mhm. Passiert auch. Ne? Also entweder wird der abhängige Part in der toxischen Beziehung gehalten, weil es halt irgendwie gerade so gewollt ist, oder er wird quasi weggeworfen, entsorgt oder über Nacht die Trennung ausgesprochen. Ja, und dann ist sofort die neue Beziehung schon da und meistens sogar schon parallel vor der Trennung schon angebahnt und auch schon gepflegt, natürlich.
Was
ja,
ja
weil
auch
Narzissten
dann,
wollen
ja,
auch nicht alleine sein.
Ich habe gerade gedacht, ja, im ersten Moment fühlt sich das dann furchtbar an, kann ich mir vorstellen. Aber Long-Term-Game ist es ja eigentlich das Beste, was einem passieren kann, dass der Narzisst sich selbst abwendet, sich sein neues, wie sagt man, sagt ja auch, woraus sie so Energie beziehen, abziehen können, sich ein neues Opfer sucht und egal wie schlimm es sich anfühlt, der die Energie von einem abzieht. Das ist ja, besser geht's ja eigentlich gar nicht, oder?
Ich sehe das auch so und ich bin da der gleichen Meinung, dass das wirklich besser ist, ja, so fallen gelassen zu werden, als dann weiterzumachen. Aber es ist emotional halt ein richtig dicker Klops, das ist schwer zu verarbeiten. Ja. Aber es zeigt dann in aller Deutlichkeit auch in der Trennungsphase eben die Toxizität auf.
Ja.
Dass es nie eine Beziehung auf Augenhöhe war und nie wirklich echte Liebe war, auch wenn das immer wieder vielleicht so beteuert wurde. Aber in der Trennungsphase sieht man auch ganz viel von der Persönlichkeit, wie jemand sich verhält, ob jemand fair ist, ob jemand ehrlich ist, transparent oder seine Vorteile nur sieht, da wird auch nochmal sehr viel deutlich, ne, in der Trennung.
Ich finde immer, das sage ich immer, die Menschen erkennt man am besten beim Abgang. Wie sie Orte verlassen, ob sie da Urlaub am letzten Tag den Müll liegen lassen und denken, ah, jetzt bin ich ja sowieso nicht mehr da. Ne, so, das sieht so nach nichts aus, aber im Abgang oder ne, ob man sich nochmal bedankt dafür, dass der einem eine Datei zugesendet, also ne, ob man so im Abgang, ob noch ein Interesse am anderen ist oder wenn es nicht mehr ist und wie dann der Abgang ist, finde ich das
stimmt
immer total gut daran. Und ich hatte gerade irgendwie, ich wollte dich noch was fragen. Ich hatte gerade noch so eine gute Frage, aber vielleicht kommt sie mir
kommt
noch
gleich wieder.
Ja, ich hatte noch mal eine Analogie zum Zucker. Mit dem Abgang, auch der Zucker, wenn du am Ende industriezuckerfrei wirst, hast du erstmal eine absolute Horrorentzugsphase. Und dann merkst du erst nach einer Zeit, also wirklich, man sagt so 3 Wochen, was der alles gemacht hat. Also, deine Energie kommt zurück, deine Kopfschmerzen. Erst hast du Kopfschmerzen, erst ist es Horror. Und dann gehen die langfristig weg. Du hast viel mehr Energie, vielleicht deine Haut wird besser, deine Haare wachsen besser. Es ist erst, schlimmer geht's nicht, wie wenn wir jetzt das gesagt haben, dieses Fallen lassen oder dieses, es fällt weg. Und dann merkst du erst mit der Zeit, die Long-Term-Sachen, die passieren. Deswegen, ich finde wirklich, dieses Thema Industriezucker, finde ich, hat für mich die größte Analogie zu ungesunden Beziehungen. Und ich finde immer, das eine, manchmal, man kriegt, was man zulässt, was in einen reinkommt. Ich finde, das ist so eine Allgemeinformel, die überhaupt nicht nur für Ernährung gilt, sondern so für ganz vieles anderes. Und ich sage immer so gerne, minutiös darauf zu achten. Und ich bin da auch noch lange nicht. Ich rede hier nicht als Königin, sondern als Mensch, der so eine Formel vorantreiben will. Minutiös darauf zu achten, so auch, was sagen die oder so mini kleine Aggressionsabwertung im Alltag. Immer wenn man sich im Schauspielleben sagt man so Double Take, so, hä? So, so, zeig mal den Kopf, so, hä? Irgendwie so eine Irritation. Wir haben jetzt alle, haben wir alle Phasen durch, weil ich würde das gerne noch mit dir, du hast jetzt noch im schlimmsten Fall das Werfen gemacht. Was ist denn bei zwei Bindungsängstlichen? Also wenn das jetzt nicht dieses Horrorszenario Narzisst ist, der geht und der sich eine neue Energiebeschaffungsquelle geholt hat, was ist denn bei anderen, diesen anderen Zweien oder ne, Bindungsängstliche oder so, die in eine Toxizität kommen?
Ja, das ist jetzt natürlich noch ein anderes Thema. Also lass mich mal überlegen. Das ist halt auch, kann man so nicht pauschal sagen. Also es gibt ja dann verschiedene Ausprägungen. Ich denke, was ein großes, vielleicht einfach nur so ein Bild mal zu zeichnen, ein großes Thema sein wird, dass man eben nie diese Sicherheit in der Beziehung spürt. Also nie wirklich ankommen kann, ne? Dass es vielleicht immer so Versteckspiele gibt oder wo man das Gefühl hat, boah, jetzt zieht er die Mauer hoch oder jetzt kann ich sie gar nicht mehr erreichen. Dass man so, ja, eben diese Sicherheit, diesen sicheren Hafen, wie man ja auch so sagt, in der Bindung nicht spürt. Und dadurch entsteht ja dann auch wieder so eine Suchtstruktur Oder auch irgendwann eben so eine Vermeidungshaltung, dass man sich quasi so auseinanderlebt und diese Nähe einfach gar nicht richtig genießen kann, weil man das sozusagen als die verletzliche Zone, ja, wo man eben früher mal verletzt wurde, in diesen Nähebedürfnissen, dass man diese Zone gar nicht mehr aufmacht. Und da entstehen dann auch wieder Suchtstrukturen. Ja, weil man sich am Ende eigentlich gar nicht richtig spürt. Also das ist schon wie so eine Eisschicht dann. Und dann entstehen auch Kompensationsmuster. Also mir fallen jetzt einige dazu ein, aber die sind jetzt, glaube ich, zu heftig. Das muss man sich auch noch aufmachen. Aber Suchtstrukturen aller Art tatsächlich passen da auch wieder dazu. Ja.
Und was würdest du sagen, Silvia, wenn jetzt jemand den Podcast hört mit dir? Ja. Und ich werde dein Buch unten verlinken und wirklich, ich liebe deine Arbeit. Ich finde, man liest deine Sachen und man ist danach nicht nur klüger. Ich finde, irgendwann kommt es doch, sickert das so durch. Also das Gespräch jetzt, ich denke, sehe jetzt Sachen schon ganz anders. Ne? Du öffnest eigentlich wie so eine neue Farbe. Du sagst, es gibt Blau und auf einmal erkennt man, dass es Blau gibt. Ne? Alles, was man kennt, erkennt man, sagt man ja auch. Was wären denn so die 5 oder 3 Tipps, wie du sagen würdest, kann man erstmal das Erwachsene selbst, du hast jetzt einmal gesagt, das kann man nur mit sicheren Bindungen, die man erfährt, möglicherweise durch eine Oma oder eine stabile Partnerschaft, aber wie kann man das stärken, weil das scheint mir so ein Superschutzmantel zu sein irgendwie, wenn man den zu stärken, scheint mir irgendwie in jedem Kontext eine gute Sache. Wie kann man den stärken und vielleicht 3 Sachen, wie man den stärken kann, weil das ist ja so ein ne, so eine lebenslange Liebesgeschichte, damit sich sein erwachsenes Ich.
Ja, total. Stärken.
Unabhängig, wo man gerade ist. Das kann man überall. Ja. Mallorca am Strand oder zu Hause oder in einer giftigen Beziehung oder Single. Das kann man immer machen.
Das stimmt.
Die Sachen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, immer mal wieder vielleicht auch sich so die Frage stellen, wie kann ich mehr Verantwortung in meinem Leben übernehmen? Weil das ist ja auch oft dieses Kindliche, dass wir uns dann auch als Opfer fühlen oder dass wir Verantwortung für uns herschieben oder einfach Dinge, da kommen wir auch zu einem nächsten großen Thema, dieses Prokrastinationsthema, ne? Also diese Aufschieberitis, das ist ja auch so ein Ausdruck davon, dass man sich dann immer wieder auch so hilflos und ohnmächtig auch und motivationslos fühlt. Also dass alleine solche Dinge, also sich vielleicht auch mal mit Feng Shui beschäftigen und mal zu gucken, wo kann ich meine Kruschtecken mal aufräumen, ja, oder vielleicht einfach mal Dinge anpacken, die mir ein bisschen Angst machen. Also ne, dieses Stichwort Komfortzone verlassen, sich Ängsten stellen, ist ein ganz großes Thema. Und dann würde ich auch mit Julia Cameron gerne nochmal die Schleife machen. Sie empfiehlt ja eben auch das Tagebuch schreiben oder das Morgenseitenschreiben. Also dieser Kontakt mit sich selbst über das Schreiben ist eine schöne Art und Weise, auch die eigene Stimme zu hören, das eigene Ich zu pflegen. Was denke ich? Was fühle ich? Was brauche ich? Was fehlt mir? So in diesen Dialog mit sich selbst zu kommen. Ich glaube, da ist so dieses klassische Tagebuchschreiben, was man ja früher auch noch viel mehr gepflegt hat. Ein ganz toller Weg.
Ja.
Und dann tatsächlich vielleicht wirklich auch über den künstlerischen Ausdruck, ob das eben Malen ist, ob das Singen ist, ob das Schreiben ist, ob das Tanzen ist, auch das Körperliche wieder zu integrieren. So sich selber zu spüren und sich selber auszudrücken und nicht einfach nur wieder auf die Umwelt zu reagieren, ja, in so einer Anpassungshaltung. Also, dass man diesen Raum für sich selbst einfach weitermacht und sich dann dort zum Ausdruck bringt. Ich glaube, das ist auch ein ganz schöner Weg.
Das finde ich total, das sind ultra gute Tipps, wirklich. Die müsste man eigentlich so drucken auf so Karten, die man sich so überall hinhängt, wirklich. Also ja. Das eigene Ich pflegen. Und ich finde auch, das habe ich irgendwann für mich entdeckt, vor, ich glaube, 6 Jahren, sein Leben als so wertig zu empfinden, dass es wert ist, dass es aufgeschrieben wird. Ne?
Ja.
Also die eigenen Gedanken oder ne, dass es würdig ist, dass es aufgeschrieben wird, ne? Oder der künstlerische Ausdruck. Weil ich backe zum Beispiel gern was und merke, dass diese Arbeit mit den Händen heilsam ist, sagt man ja auch bei so Gartenarbeit oder Hände auflegen oder ne, so. Und dass dafür Raum oder diese Künstlerstunde von Frau Cameron, ich weiß gar nicht, wie war der Vorname? Wie heißt
Julia.
Julia Cameron. Dass das auch wenn man jetzt nicht denkt, dass man da hochpsychologisch das eigene Selbst stärkt, dass diese kleinen Doings doch schon beitragen können, weil ich merke jetzt, dass dieses tröpfchenweise jeden Tag das machen, seit 6 Jahren ganz viel, also wirklich so plump es klingt. Ich mache das so jeden Morgen 20 Minuten. Was habe ich gut gemacht? Was kann ich besser machen? Ich schreibe immer morgen besser und das schreibe ich mir auf und ohne jede Bewertung und die guten Sachen sind mehr. Das hat so viel mit mir gemacht. Und wenn ich das eine Woche oder so nicht mache, weil ich im Urlaub bin oder egal wo, wirklich sagt ihr, Silvia, mein ganzes Sein verändert sich. Weil ich mir nicht so würdig genug war, wenigstens an der Palme, wo ich gerade sitze, das aufzuschreiben, sondern immer das Außen wichtiger war. Oder hier das noch, oder schnell jetzt sich anzuziehen, dass man zum Essen geht oder so. Das merke ich sofort. Also es hat sofort Effekt. Deswegen sind deine Tipps unfassbar. Ich glaube, ich werde die auch nochmal, wenn ich darf, wenn es okay
klar.
ist, Shownotes aufschreiben.
So, ja, klar.
Vielleicht wird ja dein nächstes Buch dein Wie pflege ich mein und stärke ich mein Ich-Buch. Das würde ich mir auch sofort kaufen, weil ich habe das so viele ich finde immer, wenn ich mit dir rede, sehe ich eine unglaublich tolle Frau, aber die vor allen Dingen, ich finde, du hast so einen großen inneren Reichtum, dass immer, wenn ich mit dir rede, wird mir das so klar. Und dann, finde ich, suchst du dir dann ein Thema aus, aber das hat nichts mit dem Thema zu tun. Also Silvia Hagel hat den inneren Reichtum und dann beleuchtet sie das Thema als Ultra-Expertin, dann das und dann das. Aber es ist immer... Die Quelle ist dein innerer Reichtum. Weißt du, wie ich das meine?
Dankeschön.
Also du bist nicht nur die mit dem Thema. Du,
ja, genau.
Du bist das Thema und dann beleuchtest du verschiedene Sachen.
Interessiert an vielen Themen, ja.
Allein das Gespräch, ich finde, das ist so, dass es solche Leute wie dich gibt, wirklich da, ich bin dann immer so, nach so einem Gespräch, bin mit dir so wirklich gerührt und dankbar, dass es das gibt. Gott sei Dank. Also wie ist dann so viel... blöde Sachen gibt es dann solche kleinen oder großen Heilerinnen irgendwie gefühlt wie du, die so ein bisschen Ordnung in die Sachen bringen und dann ist alles viel besser. Danke.
Vielen Dank.
Ja, danke. Ich hoffe, es war spannend für euch. Es war doch eine längere Folge und ich hätte, glaube ich, noch 100 Jahre mit Silvia Hagel sprechen können. Ihr Buch verlinke ich dir in den Shownotes. Ich bin immer total froh über solche Gespräche und auch die zu teilen und wie viel wir da zusammen daraus lernen können. Und ich sehe mich immer in so einem Interview wie von euch oder von dir, so euer, wie soll ich sagen, euer Sprachrohr und fragt das dann. Ich hoffe, es sind die richtigen Fragen, die euch auf dem Herz brennen. Ja, ich hoffe, es war so, dass ihr was daraus mitnehmen könnt. Und ich verlinke dir alles zu Silvia in den Shownotes. Die hat auch einen coolen YouTube-Kanal. Die macht coole Sachen, wirklich. Schau da gerne mal vorbei. Und auch den Link zu ihrem Buch. Und ja, wenn du bei mir vorbeischauen willst zu industriezuckerfreien, gesunden, fit, satt, schön, stark, energetisch, high-frequency Süßigkeiten, dann schau unbedingt bei YouTube vorbei. Da gibt's ganz viele Süßigkeiten wie zuckerfreie Snickers, nur mit Datteln gesüßt, zuckerfreies Mars, zuckerfreie Giottos, zuckerfreie Raffaellos, zuckerfreie Toffifees. Eine ganze Torten-Section mit der industriezuckerfreien Mascarpone Philadelphia-Tarte von meiner Mama. Die hat sie früher immer mit Zucker gemacht, in industriezuckerfrei, nur mit Datteln gesüßt. Also es gibt so viel, wirklich snack dich durch. Und was ich finde, ist, dass auch unsere Nahrung kann uns selber wie so ein inneres Schutzschild machen. Also ein Schutzschild, dass wir uns im Inneren ja so gut ernähren, so gut unsere Zellen nähren, so gut ausrichten, so stark innerlich werden, dass das reziprok auf die Außenwelt wirkt und wir wie so Prinz Eisenherz mit so einem riesen Schild das haben und stark sind. Und ja, das wollte ich mit dir teilen. Also schau so gern vorbei. Auch Nahrung hat Wirkungsweisen und der Industriezucker hat keine gute. Deswegen lasst uns da gute Alternativen finden. Ich verlinke dir auch meinen Instagram-Kanal @zuckerfrei beginnt im Kopf. Da gibt's täglich neue Inspirationen, auch wieder Rezepte. Wenn ich sie nicht schaffe, bei YouTube zu posten, kommt jetzt. Da online habe ich entschieden. Bei TikTok bin ich auch, bei Pinterest bin ich auch. Und wirklich vernetzt dich super gern. Ich bin total froh, wenn ich sehe, wie vielen Leuten das hilft. Und wenn du magst und wenn du Zeit hast und wenn du Muße hast, wäre ein Traum wirklich, das wäre so schön, eine Podcast-Rezension. Ich verlinke dir unten den Link, da kannst du einfach hinscrollen drauf. 3 Worte, wie dir der Podcast gefällt. Wirklich, das würde dieses Thema, dass es noch mehr Menschen erreicht, das würde das alles so nach vorne katapultieren. Das kann ich leider nicht alleine. Ich kann mir nicht alleine da Bewertungen hinschreiben. Dazu braucht es dich. und dass du dich zeigst und dass du das teilst, weil dadurch lesen es noch mehr Leute, sie erzählen es und wirklich, ich habe diese ganz große Wunschvorstellung, dass, wie ich immer Rückmeldungen bekomme von ganz vielen Freunden und ganz vielen Bekannten, die sagen, hey Lea, wir machen deine zuckerfreien Torten, wir machen das, es ist so mega, alle machen mit, alle sind fit, wir sind nie wieder krank, wir haben total abgenommen, wir fühlen uns wohl, jetzt hat mir letztens eine ganz tolle Frau geschrieben, dass sie das energetisch wahrgenommen hat sofort, dass sich ihr ganzer Energiezustand so krass geändert hat, dazu habe ich in der letzten Folge auch, kannst du reinhören, nach dem von Hawkins, nach dem Frequenz- und Energiemodell, wie sich mit deiner Nahrung deine Frequenz ändert. Wirklich, das ist mir ein Fest und das kann ich leider nicht alleine tragen. Ich mache diesen Podcast und teile Dinge, aber es ist vor allen Dingen, wenn du es teilst, wenn du die Folge deiner Mama, deiner Cousine, deiner Freundin, deinem Partner, deinem Papa teilst, das ist das, was voranbringt. Die guten Sachen passieren durch Mundpropaganda, bin ich total von überzeugt. Also ihr Lieben, ich umarme euch, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Schreibt mir super gerne, wenn ihr Podcast-Wünsche habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr, es kam jetzt ganz oft Lea, ein Tag mit Lea, was sie isst, wenn ihr euch sowas wünscht, wenn ich weiß, das wünschen sich noch mehr, dann mache ich das auf jeden Fall. Also alles, was hilft und ich sende jetzt eine riesengroße Umarmung. Alla prossima, denn Zuckerfreiheit beginnt im Kopf, deine Lea.